Also, Servus miteinander, gell? Ich wollte einfach mal ein Klischee erfüllen. Laptop und Lederhose, okay? Also als Bayer darf man so rumlaufen und man kann das zu festlichen Anlässen anziehen. Es gibt sogar einen Bruder, dessen Namen ich nicht nennen möchte, der heißt Norman. Und der war vor einigen Jahren mal in München und war auf der Durchfahrt. Und es gibt ja dieses Klischee, dass die Bayern alle rumlaufen mit der lose Mützchen auf dem Kopf und den Alpen rumspringt. Und nun kam der gerade nach München, er war wohl noch nicht oft da, und auf einmal hat er Tausende von Leuten gesehen in Lederhosen. Tausende. Er kam zum Gottesdienst und hat wirklich gedacht, ja, ist das wirklich so? Ist das kein Klischee? Und ich musste sagen, es war Oktoberfest. Und es waren wahrscheinlich 80% Preußen, die da in einer Plastiklederhose rumgelaufen sind. Also es ist sehr schön, bei euch zu sein. Und freue mich nachher auch über Gnade zu predigen. Das ist ein Thema, über das ich sehr, sehr gerne predige, weil es gerade euer Thema in den letzten Wochen, habe ich gehört. Aber wollte ich ein paar Fotos noch zeigen aus München, paar kleine Geschichten aus München. Das ist unser Campus. Ihr seht, auch da gibt es ein Bier, gell? Sitzen wir zusammen und wir feiern da eigentlich einen Abschied von drei Brüdern. Und zwar der Dorian, der Eric, die gehen nach Paris und der Daniel ist ein halbes Jahr nach New York. Und eigentlich ist es eine sehr inspirierende Geschichte, weil das ist so inspirierend, wie der Campus im letzten Jahr zusammengewachsen ist. Von einer Gruppe, die lernen musste, auch selbstständig zu sein, was wollen wir? Wie wollen wir unseren Glauben leben? Und wir haben mal zusammengesessen mit der Gruppe vor über einem Jahr und haben ihnen gesagt, so hier sind alle Bibelstellen darüber, wie man eine Gemeinde baut und wie man miteinander lebt. Hier sind die Einanderstellen. Und haben dann gesagt, okay, wir sind jetzt 3 Wochen weg und ihr studiert das mal aus, was ihr wollt. Und das war so inspirierend. Die haben sich dann getrennt in 2 Gruppen, haben das ausstudiert. Wie wollen wir unser Leben als Christ leben? Wie wollen wir einander ermutigen? Wie wollen wir die Weggefährten, Jüngerschaft miteinander leben? Wie wollen wir unseren Glauben mitteilen? Und nach 3 Wochen sind wir zu ihnen gekommen und die haben uns das vorgestellt und wir hätten heulen können. So inspirierend war das. Und von dem ab ist eine Gruppe gewachsen, die zwischendurch am Anfang haben gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich da immer hingehen will und so, weiß nicht. Und an dem Abend haben die wirklich da gesessen, eigentlich möchten wir nicht gehen. Und Gott sei die Ehre dafür, wie die Gruppe sich verändert hat. Und wir sind jetzt eben eine Zeit lang weg, aber dafür haben wir ein paar aus Tallinn bekommen, die in München Christ wurden. Und die sind jetzt bei uns im Campus, was sehr, sehr inspirierend ist und Spaß macht. Und noch eine, das ist eine Taufe. Auch eine inspirierende Geschichte. Die Schwester, die ist Ende letzten Jahres am Gemeindehaus vorbeigelaufen mit ihrem Sohn und hat es singen gehört und war so begeistert vom Gesang. Und ach, soll ich da nicht mal reingehen? Na, ich weiß nicht. Ist dann nochmal vorbeigelaufen mit ihrem Sohn und hat der Sohn irgendwann gesagt, jetzt geh doch mal rein. Geh doch mal rein. Und dann sind sie reingekommen und Gottesdienst, da gesessen, zugehört, die Dani ist nachher auf sie zugegangen und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich möchte getauft werden. Also, das hast du ja nicht so oft, ich möchte getauft werden. Und die Bibel mit ihr studiert und es war sehr inspirierend, sie hatte schon einen Glauben, ja, aber hat es mit der Taufe, mit der Rettung noch nicht verstanden, war eigentlich sicher, dass sie gerettet ist. Und es war so inspirierend, sie schaut in die Bibel rein, sie liest das und es war schwer für sie, aber dann hat sie irgendwann gesagt, aber da steht's ja, dass meine Rettung in der Taufe stattfindet. Da steht's ja. Und sie ist, glaube ich, 2 Tage später getauft worden. Was war inspirierend, weil das ist eine ganze Familie, das sind vier Kinder, die sind 17 bis 27, glaube ich, und der Vater, und die waren alle mit bei der Taufe dabei. Und nach haben sie dann gesagt, ja, ich will auch nächstes Jahr getauft werden, ich will auch nächstes Jahr getauft werden. Und das ist Nummer 2. Das ist die Tochter, die Sandra, die ist jetzt im Mai getauft worden und auch sehr, sehr inspirierend und ähnliche Geschichte. Auch einen Glauben schon gehabt, das ist eine italienische Familie, die auch mit dem Glauben aufgewachsen ist. Bibel gelesen, hat es verstanden, hat es gesehen und ist getauft worden. Und ich bitte euch, betet für den Rest der Familie. Wir hoffen, dass die alle unsere Geschwister werden und Christen werden. Vor 2000 Jahren sind ganze Häuser getauft worden und Gott ist der gleiche heute. Absolut der gleiche heute. Die Taufe haben einige mitbekommen am Teencamp. Das ist die Lissy Klimke, die vor einigen Wochen im Teencamp getauft. Und auch das sehr, sehr inspirierend, diese nächste Generation zu sehen, wie sie Christen werden, sich entscheiden, Jünger Jesu zu werden. Und das berührt einfach das Herz. Die Kraft der Gnade. Und ich freue mich über das Thema zu predigen, weil Gnade ist immer ein großes Lebensthema für mich. Und ich glaube, es ist für alle Christen letztendlich ein Lebensthema, weil wir leben von der Gnade. Wir leben davon. Ich habe letzte Woche, glaube ich, über den Zöllner und Pharisäer gesprochen. Der Pharisäer, gut, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und der Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder, gnädig. Und in unseren besten Tagen sind wir abhängig von der Gnade. Also du kannst morgens aufstehen und du freust dich auf deine Zeit. Betest eine Stunde. Liest eine Stunde, weil du bist ja schon um 4 Uhr aufgestanden, weil du so begeistert bist über Gott. Dann gehst du los durch die Stadt und jeden, den du siehst, gibst dein Herz, dienst ihm, sprichst ihn an, lädst ihn ein. 3 Leute wollen kommen. Einer studiert spontan mit dir 3 Stunden und lässt sich taufen. Also einen Abend gehst du zu deiner Familie, dienst ihnen, wäschst ihnen die Füße, kochst für sie, machst alles. Gehst ins Bett, dankst dem Herrn nochmal eine Stunde. Und du bist von der Gnade abhängig. Du bist nicht besser wie an deinem lausigsten Tag, wo du aufgestanden bist, eine schlechte Laune hattest, deine Bibel nicht gelesen hast, durch den Tag gegangen bist, ein paar Leute in der U-Bahn angeraunzt hast, deine Arbeit irgendwie so runtergekriegt hast und am Abend gesagt hast, okay, ich muss umkehren. An beiden Tagen bist du von der Gnade abhängig. 100%. Und die Gnade hat eine Kraft, wo wir, glaube ich, oft nicht verstehe, was für eine Kraft das ist. Was für eine Power das ist. Vielleicht kennt ihr dieses Bild. Ja, du stehst da, denkst du so, gehst du durchs Leben und du hast eigentlich eine Kraft in dir, die es gilt freizulassen. Mit der es gilt zu leben. Mit der es gilt zu leben. Wir haben die letzten Wochen Philipper 4, Vers 4 bis 9 studiert. Und ich möchte nur diesen einen Vers daraus nehmen. Und haben uns viel damit auseinandersetzt, Gott ist gut. Und auch in schwierigsten Lebensumständen kann ich eine Freude haben. Und das hängt mit der Gnade zusammen. Der Paulus schreibt hier im 4, Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich, freut euch. Freut euch. Und der Mann schreibt es aus dem Gefängnis. Und wir reden jetzt nicht vom Luxusgefängnis mit Fernsehen und allem drum und dran. Wir reden von einem Drecksloch. Mit Ratten, mit wahrscheinlich nur Wasser, Brot, wenn überhaupt, zu essen. Von einem Drecksloch. Nicht, was du vorstellst als Christ. Gott ist wirklich hier, ich meine, der kümmert sich um mich. So, was man sich so landläufig vorstellt. Der versorgt mich. Nee, der sitzt in einem Drecksloch, gefangen. Und er hätte so viel Grund zu sagen, hey, was soll ich mich freuen? Wo ist denn der Gott? Ja, der Gott wollte mich benutzen, um Menschen zu retten. Wo ist er denn? Der Gott hat mir seine Liebe verheißen. Wo ist er denn? Ich hocke hier im Gefängnis wegen ihm. Aber seine Haltung ist eine komplett andere. Er sagt, freut euch, was auch immer geschieht. Was auch immer geschieht. Und er gibt hier den Grund, er sagt, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Weil das ist eine Sache, die kann dir niemand nehmen. Die Verbindung mit dem Herrn. Wir haben die Taufe vom Otto eben gesehen. Ich mag den Namen, mein Vater heißt Otto. Er ist ins Wasser gestiegen und er ist im Wasser mit dem Herrn verbunden worden. Ja, die Taufe ist nicht der Grund seiner Rettung, sondern Jesus Christus. Aber in der Taufe hat das stattgefunden und sagt, jetzt sind wir verbunden. Du bist jetzt mein Sohn. Punkt. Und das ist ein Zustand, in den man kommt. Das ist kein, wo ich jeden Tag rein oder raus springe, ob ich gut war oder nicht gut war. Das ist ein Zustand, in den man kommt. Und den kann eigentlich fast nichts nehmen. fast nichts nehmen. Und deshalb kann Paulus jetzt sagen, freut euch, was auch immer geschieht, auch wenn meine Umstände gerade schwierig sind. Und schwierige Umstände, die gehören zum Leben dazu. Das ist auch garantiert in der Bibel, dass unser Leben nicht immer locker und leicht und gut läuft. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, die er losschickt, die sind unterwegs, er sagt, hey, geht einladen, sprecht über das Evangelium, geht in das Haus, ich rüste euch aus mit der Kraft des Heiligen Geistes, ihr werdet Dämonen austreiben können, ihr könnt was machen. Ja, und die kommen wieder und die sind begeistert. Ich meine, die konnten Kranke gesund machen, die konnten Dämonen austreiben. Stell dir mal vor, du hättest diese Kraft, gehst in die Charité rein und sagst, come on, auf jetzt. Im Namen des Herrn, du bist geheilt, im Namen des Herrn, du bist geheilt. Der Dämon raus aus dir. Und die haben die Kraft Gottes gesehen, sind zurückgekommen und haben erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und waren begeistert. Und Jesus guckt sie an und sagt, hey, darüber freut euch nicht. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Darüber freut euch. Natürlich freuen wir uns über all die guten Nachrichten, wenn jemand getauft wird. Natürlich sollen wir uns darüber freuen. Aber wie im Vergleich dazu ist meine Freude darüber, dass mein Name im Himmel geschrieben ist. Wie groß ist es? Wie tief ist es? Und da steckt die Kraft drin. Und Jesus hat das verstanden. Er sagt, hey, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Es kommen noch ganz andere Dinge auf euch zu. Da werdet ihr nicht mehr dran denken, ob ihr jemand geheilt habt oder ob ihr jemand... Dann denkt daran, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Das gibt euch die Kraft. Das gibt euch die Kraft. Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, was uns dieses Jahr passiert ist als Familie. Und mein Sohn sagt schon, ist auch hier. Der kennt die Geschichte natürlich schon, weil er sie miterlebt hat. Am Anfang Januar, 27. Januar, morgens um 6 Uhr, hören wir es knistern. Wir liegen im Bett und wir hören ein Piepsen. Und ich wache auf, meine Frau wacht auf. Und wir denken, oh, da ist ein Einbrecher da. Meine Frau macht die Tür auf und sie sieht, der ganze Flur brennt. Und aus dem Bett gesprungen, also wir haben zwei Etagen, wir, Henry, also unser Sohn, und wir haben unser Schlafzimmer unten und die Jule hat ihr Schlafzimmer oben. Und du kannst ja vorher nicht planen, wie du dich da fühlst. Ja, du stehst auf, du kriegst Angst und Panik und du denkst nur an eins, wo sind meine Kinder? Und raus hier. Und der Henry, der war, konnte hinter uns Treppe hoch und raus, aber das Feuer war vor Jules Zimmer. Und ich bin eigentlich nur die Treppe hochgelaufen, habe geschrien, wo ist mein Baby? Und ab da ist es schwarz. Also weil wir nicht mehr wissen, weil es ein Schock war. Jedenfalls haben wir sie rausgeholt, wir sind nach draußen gegangen und standen dann in Unterhose und T-Shirt bei minus 11 Grad im Schnee. Mussten auch vorher das ganze Haus noch wecken, dass die auch alle rausgehen. Und das war eigentlich ein Schocker, kann ich euch sagen. Also, man denkt immer, wenn, dann passiert es anderen Leuten. Ich meine, wer kommt auf die Idee, dass deine Wohnung brennt? Ja. Und dann haben uns die Freis abgeholt, sind erstmal in den Rettungswagen rein, haben uns untersucht, alles war okay. Alle Leute mussten untersucht werden aus dem Haus, einer musste mit der Leiter runtergeholt werden. Sie haben den Brand gelöscht letztendlich. Aber dann standen sie da, weißt du, was du noch hast, ist deine Unterhose und dein T-Shirt, noch eine Jacke. Die Feuerwehrleute haben uns mit ihren Inlets aus ihren Stiefeln versorgt und Trainingsanzüge, ganz schicke Trainingsanzüge, wunderbar schick aus den frühen 70ern im Schnitt. Und es war alles weg. Wir sind nachmittags in die Wohnung rein, die ganze obere Etage war, also ein Raum hat gebrannt, aber die komplette obere Etage, alles zerstört. Alles. Ja, da war so ein schöner alter Schrank, 140 Jahre alt. Wir haben schon mal geplant, was machen wir denn, wo stellen wir den hin und so weiter. Wir haben ein Sofa, den können wir nicht wegschmeißen. Aber du merkst dann in diesen, du siehst es, den Klump, ich sag mal ganz ehrlich. Und bisher habe ich immer gedacht, Material ist nicht wichtig, aber das war mal hier oben. Jetzt weiß ich es hier. Ja, das tut einen Moment weh, wenn es wegkommt, wenn der große Hammer kommt, da steht ein Container draußen, dann kommen die Jungs und in 2 Stunden ist alles weg, was du hast. Vom Klavier über alles, alles platt weg. Komplett. Komplett. Und du denkst, na und? Na und? Und die ersten 10 Tage waren, glaube ich, für dann mich schwierig, weil du abends ins Bett gehst und dann kommen immer die ganzen Ängste. Und die ganzen Bilder kommen hoch. Ja? Das nimmt dir Gott nicht einfach so weg, das ist da. Aber es macht einen Unterschied, wenn du dich besinnen kannst, aber mein Name ist im Himmel geschrieben. Okay, die Hütte ist jetzt alles weg, aber mein Name ist im Himmel geschrieben. Wir leben noch. Das macht einen Unterschied. Und weißt du, manchmal denkst du so, ja, das hört sich so einfach an. Aber es ist auch relativ einfach. Wenn du die Gnade hast, darfst du dich darauf besinnen, mein Name ist im Himmel geschrieben. Das nimmt nicht alle Ängste. Ja? Das hat eine Zeit lang gedauert, bis die weg waren. Und Gott hat uns dabei geholfen. Und dann kamen 3 Monate von harter Arbeit und Erschöpfung. Und also musst du deinen ganzen kompletten Haupt dann kaufen. Hört sich total cool an. Aber du rennst halt, musst es in 3 Monaten machen und du rennst durch unzählige Geschäfte. Du kannst kein Möbelhaus mehr sehen. Wir sind jetzt Amazon-VIP-Kunden, ja, weil wir vieles bestellt haben. Aber was ist anstrengend? Das ist total anstrengend. Wir sind ziemlich mal umgezogen, weil wir unsere Wohnung wechseln mussten, weil wir hatten ja nichts mehr. Ferienwohnung, Hotel, hin und her. Aber in alledem, was mir immer wieder geholfen hat, zurückzugehen, Micha, Gott ist bei dir. Dein Name ist im Himmel geschrieben. Du stehst in der Gnade. Du stehst in der Gnade. Du stehst in der Gnade. Und selbst wenn ich verbrannt wäre, du stehst in der Gnade. Mal ganz krass gesagt. Und das sind krasse Dinge, die passieren. Die passieren zum Glück nicht so oft. Ja, aber wir haben alle Lebensthemen, die uns die Gnade rauben wollen. Die uns das rauben wollen. Rauben wollen, was wir geschenkt bekommen haben. Ich springe mal über die Stelle drüber. Und diesem ganzen Thema Gnade, wenn ich über mich nachdenke, vielleicht kennt ihr das Bild, manchmal ist die einzige Sache, die dich zurückhält, nur in deinem Kopf, in diesem komischen Ding zwischen deinen beiden Ohren. Weil das schafft es, mit kräftiger Hilfe von Satan, dir den Blick von der Gnade wegzunehmen. Und zwar mit ziemlich banalen Dingen. Mit dem täglichen Leben. Da muss kein Feuer kommen oder keine große Krankheit. Das tägliche Leben, zack, wird dir das geraubt. Und wir rennen da rum und wir lassen uns von kleinen Dingen wirklich einlullen und einnehmen. Und das passiert alles hier oben. Das passiert alles im Kopf. Einige kennen das schon. Was siehst du hier? Ja, einen blauen Punkt, sagen die meisten. Einen blauen Punkt. Ja, ein blauer Punkt. Aber eigentlich ist es eine ziemlich große gelbe Fläche und ein ziemlich kleiner blauer Punkt, oder? Aber wir fokussieren uns auf diesen kleinen blauen Punkt. Und in unserem Köpfen wird dieser kleine blaue Punkt riesengroß. Riesengroß. Und das sind die Dinge, die uns ablenken von der Gnade. Unsere Gedanken, ich sollte doch. Hätte ich doch. Hätte ich mehr die Bibel gelesen, hätte ich das gemacht, hätte ich dies getan, ich sollte dies. Das schwirrt in unseren Köpfen und wird riesengroß. Mein Glaube ist zu klein. Es ist irre, wie wir uns mit solchen Gedanken beschäftigen können. Mein Glaube ist zu klein, der ist wirklich zu klein, der sollte größer sein, warum ist er nicht größer? Und wir simulieren über diesen Glauben, anstatt ihn größer zu machen. Und ich sage nachher, wie das geht. Wir simulieren darüber und lass uns einnehmen von diesen Gedanken. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht das. Leute, wenn wir wirklich mal eine Stunde mal aufschreiben, was wir alles durch den Kopf rast. Mal ganz ehrlich. Das sind Gnadenräuber. Übelste Art. Übelste Art. Ich schaffe das nicht. Ich sollte mehr geben, ich sollte mehr tun, ich sollte mehr missionieren. Das kann man sich schön mit einlullen mit diesen Gedanken. Wenn die anderen wüssten, wie ich wirklich bin. Das wird riesengroß in unserem Kopf. Und die einfache Aussage, dein Name ist im Himmel geschrieben, scheint nicht mehr zu existieren. Das ist weg, oder? Kennst du das? Ist weg. Und du kannst da jetzt einsetzen, deine Arbeitssituation, dein Studium, alle möglichen Gedanken, die uns rauben, was Gott uns in der Vergebung mit Jesus geschenkt hat. Was Gott uns geschenkt hat. Und wir sind mit diesen Dingen beschäftigt, Tag ein, Tag aus. Und es ist krass, wie wir manchmal sind, wir lassen die Gedanken kommen und anstatt zu sagen, wir wollen die nicht, dann schieben wir denen noch einen Sessel hin, geben denen eine Cola aus backen noch eine Pizza für sie und lassen sie so arbeiten, wie sie wollen. Warum machen wir das nicht mit der Überzeugung, mein Name ist im Himmel geschrieben? Warum schieben wir dem keine Pizza in den Ofen? Stellen dem Sessel, pflegen diese Gedanken, weil sie Wahrheit sind. Ich meine, das ist ja nicht nur ein positives Denken, das ist ein Bewusstmachen, ich bin gerettet. Das ist ein Bewusstmachen, Jesus Christus ist für mich gestorben und er ist auferstanden. Und das ist ein Fakt, wie wir heute Morgen hier sitzen und Gottesdienst feiern. Amen. Das ist die Wahrheit. Und das müssen wir pflegen in unseren Köpfen. Das müssen wir pflegen in unserem Herzen, uns mit diesen Gedanken auseinandersetzen. Weißt du, was ich machen muss ist, vielleicht ist die Herausforderung da. Nee, die ist nicht nur vielleicht da, die ist da. Jeder hat Herausforderungen im Leben. Sei es das Feuer, sei es deine negativen Gedanken über dich selber, dein schwieriger Arbeitskollege, deine Arbeitslosigkeit, deine Krankheit, was auch immer. Der Punkt ist da. Die Frage ist, was beschäftigt uns im Herzen am meisten? Und wir müssen hergehen, zuhören, was Gott uns sagt. Amen. Zuhören, was die Wahrheit ist, darauf uns fokussieren im Herzen. Dein Name ist im Himmel geschrieben. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Du bist nicht allein. Ich liebe dich. Gott ist gut. Ich bin bei dir alle Tage. Ein Senfkorn-Glaube reicht. Ein Senf, diese ganze Glaubensfrage, wie misst man, ob der Glaube groß genug ist? Ich glaube, das kann man gar nicht messen. Aber interessant, wir tun es. Ich habe nicht genug Glauben. Ja, wie groß ist denn Senfkorn-Glaube? Erklär mir das mal. Sei barmherzig, wie ich es mit dir bin. Sprecht miteinander, vergebt euch einander. Weißt du, es sind Dinge, die uns im täglichen Leben so viel Kraft rauben, weil wir uns auf die falschen Dinge fokussieren. In Philipper 4, Vers 4 bis 9 heißt es, richtet eure Gedanken auf das auf, was lobenswert ist, was eine Tugend ist. Und das ist manchmal mühselige Arbeit, ehrlich. Das ist eine mühselige Arbeit, seine Gedanken auf die Gnade zu lenken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist es so schlimm, darüber nachzudenken, dass man gerettet ist? Ist das so schlimm? Ist es so schlimm, über Jesus nachzudenken, der einen liebt? Das sind eigentlich gute Gedanken, oder? Die Mühsal, vom einen zum anderen zu kommen, das ist eine Mühsal, das ist ein geistiger Kampf. Aber auch da hilft Gott uns bei. Aber die Gnade hat eine Kraft und möchte uns ermutigen, die nicht zu verschwenden, sondern die in Anspruch zu nehmen in unseren Lebensherausforderungen. Indem wir uns mit den guten Gedanken, mit den göttlichen Gedanken, mit den gnädigen Gedanken auseinandersetzen. Freu dich, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Steh morgens auf, schreib mir das auf. Micha, freu dich, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Ich muss mich daran erinnern. Ja, da ist, und bei banalen täglichen Dingen, da ist die Frau in der Kasse, die mich nervt, und ich könnte gerade. Micha, freu dich, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Bei banalen Dingen. Freu dich, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Ein Vers, der mir da sehr hilft, ist 1. Petrus 1 bis 13. Der begleitet mich seit fast 20 Jahren schon. Ich bin ein emotionaler Mensch und ich habe ein sehr intensives Innenleben. Also mein Hirn arbeitet rund um die Uhr, ständig. Das ist eine Stärke, ist eine Gabe, die hilft mir viel. Ich kann sehr viel mich auf neue Situationen einstellen, ist auch eine große Herausforderung. Manchmal würde ich gerne da oben abstellen. Ja? Und das ist ein Vers hier, er sagt hier, umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Der Luther schreibt, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir müssen immer wieder lernen zu sagen, hey, ich ziehe jetzt meine Emotionen wie so Gaben, die binde ich zusammen. Meine Gedankenwelt, die binde ich zusammen. Ich werde nüchtern werden. Für alle, die mehr Emotionen unter uns haben, Emotionen sind was ganz Tolles, sind göttlich. Göttlich, sehr, sehr gut. Ich bin froh, viele zu haben. Aber die müssen uns nicht komplett steuern. Ja? die zusammenbinden, umgürtet die Lenden, stärkt euren Verstand, richtet deine Gedanken darauf aus, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Richt deine Gedanken darauf aus, du bist nicht alleine, Gott, du bist bei mir. Richt deine Gedanken darauf aus. Das ist eine geistige Arbeit. Aber es lohnt sich, das wissen wir alle, haben wir alle, machen wir alle. Machen wir alle. Es lohnt sich, die Gedanken zu zügeln, die Emotionen zu zügeln. Und wir können unsere Emotionen nicht einfach so ändern. Ja? Du fühlst dich schlecht oder negativ. Du kannst jetzt sagen, ab jetzt freue ich mich. Gibt es da eine lustige Geschichte? Vor Jahren hat mal ein Bruder versucht, einen anderen Bruder zur Freude zu begeistern. Der Bruder saß in der Arbeit, in der Bank, und dem ging es nicht gut. Dann hat einen anderen Bruder angerufen und er wollte der Bruder ihn dazu motivieren, ich habe Freude in meinem Herzen zu singen im Büro. Er hat es auch wirklich gemacht, verrückterweise. Ich glaube auch nicht, dass seine Freude sich wahnsinnig deswegen geändert hat. Du kannst es nicht erzwingen. Aber du kannst was mit deinen Gedanken machen. Du bist Herr deiner Gedanken. Und deine Gedanken steuern, was du fühlst. Die haben einen Einfluss aufeinander. Und wenn wir unsere Gedanken mit göttlichen Gedanken füllen, ändert sich unser emotionales Leben. Das ist so, Garantie. Und mach's ganz banal. Nimm dir diese Woche nur diesen Vers. Mein Name ist im Himmel geschrieben. Schreib ihn dir auf. Pinn dir an den Computer, pinn dir ins Auto und jeden Tag denkst du darüber nach und sagst ihn dir vor. Und dann gucken wir mal, was in einer Woche passiert ist. Und das ist kein positives Denken, Leute. Das ist mein Geist ausrichten auf die Wahrheit. Das ist die Kraft der Gnade und die wird uns verändern. Ein zweiter Teil, wie sie uns verändert, die Kraft, die da drin ist, die kann dein Wesen verändern. Die Gnade ist ein Schutz oder ein, wie soll man sagen, eine Bombe, eine Kraftbombe, um mit meinen Begierden umzugehen, um mit der Sünde umzugehen. Dieses Gegengift gegen meine Tendenz, sündigen zu wollen. Paulus sagte im Titus 2, 11 bis 14, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und den Begierden dieser Welt abzuwenden. Solange wir noch auf dieser Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voller Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres Gottes, unseres Retters, Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen, uns von aller Schuld zu reinigen, uns auf diese Weise zu einem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm gehört. Und das sich voller Eifer bemüht, Gutes zu tun. Der Paulus redet hier mit einem jungen Mann, dem Titus ist ein junger Mann, der Verantwortung trägt, der eine Gemeinde leitet, der Gemeinde führt. Und er lehrt ihn über die Gnade. Ich sage, lieber Titus, du hast eine Kraft, bitte nutze die. Das ist eine Kraft, die erzieht jeden Einzelnen von uns als Jünger Jesu. Die erzieht uns, ein anderes Leben zu führen. Es ist nicht der Holzstock, der uns zur Umkehr bringt. Römer sagt, die Güte Gottes leitet uns zur Gnade. Hebräer 13 sagt, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Welches geschieht durch Gnade und nicht durch Speisegebote. Gesetze machen kein festes Herz. Die machen maximal stolz im Extremfall und selbstgerecht. Aber die machen kein festes Herz. Aber Gnade ist doch eine Kraft, die dich zur Umkehr bringt, oder? Die dich wirklich zur Umkehr bringt. Was, wenn du verletzt wirst? Und wir werden alle verletzt und wir verletzen. Ja, Situation vor einigen Wochen, eine andere Situation. Eine sehr tiefe Verletzung vor 5 Jahren, wo ich von Leuten, die nicht in Deutschland sind, auf einem anderen Kontinent leben, einzelnen Persönlichkeiten sehr, sehr, sehr verletzt wurde. Und zwar immer wieder. Und ich habe dann gesagt, okay Gott, was mache ich jetzt damit? Und dort am Anfang habe ich mich so devot untergeordnet und es hat nichts gebracht. Dann habe ich gedacht, so, jetzt werde ich kämpfen. Und dann habe ich den Sachen an den Kopf geworfen, für die ich mich heute schäme. Und was hat es gebracht? Nichts, hat in der Beziehung gar nichts gelöst. Weder bei mir im Herzen noch bei Ihnen. Und dann habe ich gedacht, okay Gott, was willst du von mir? Okay, Verletzlichkeit, mach dich verletzlich. Und dann bin ich hingegangen, habe mich verletzlich gemacht, wie es mir geht. Was für Ängste ihr Verhalten auslöst, was für Unsicherheiten und wie mir das wehtut. Und habe ich das gemacht und was die gemacht haben, war draufgetreten. So von wegen, stell dich nicht so an. Und dann habe ich gesagt, okay, der Wunsch war in mir jetzt, okay, dann gehen wir wieder dahin. Aber ich wusste, es geht nicht. Also wieder verletzlich machen, wieder hingegangen, wieder draufgetreten. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das heißt Crucified by Christians. Und das hat mein Denken revolutioniert, weil es mich zurück zur Gnade gebracht hat. Es hat mich zurück zum Kreuz gebracht und zu überzeugen. Und Gott hat mir gezeigt, Micha, guck mal, ich bin bei dir. Ich bin in deinem Leben. Ich lasse das zu, dass du verletzt wirst. Das ist nicht richtig, was dir machen, aber ich will dir was beibringen. Ich will deinem Herzen beibringen, wie man sich verletzlich macht. Und ich will deinem Herzen beibringen, barmherzig zu sein, wie ich mit dir barmherzig bin. Und er hat mir gezeigt, was ich für ein sündhafter Vogel bin, wie viele Leute ich verletze, wie viele Leute ich wehtue und was er mir alles vergeben hat. Und als ich diese Barmherzigkeit mir gegenüber wieder gesehen habe, habe ich gedacht, wow, ich will barmherzig sein. Das ist die Power der Gnade, das ist die Kraft der Gnade. Zu sagen, ich möchte wieder barmherzig sein. Und ich kann mich mit diesen Brüdern mit Freude hinsetzen heute und sagen, wow, klasse, bin gerne mit dir zusammen. Die haben immer noch nicht verstanden, wo sie mich verletzt haben, ganz ehrlich. Ist aber auch egal. Spielt keine Rolle. Wäre es schön, ja, aber ist nicht so schlimm. Weil das, was Gott mir vergeben hat, ist um Massen größer, als jemals mir jemand antun kann. Und diese Kraft verändert dich von innen, dass du sagen kannst, ich kann auf die Brüder jetzt mit offenem, freudigem Herzen zugehen. Das ist die Kraft der Barmherzigkeit. Weißt du, wenn du mal guckst in der Bergpredigt, die Seligpreisung, ja, da kommen die Seligpreisen, danach steht, wenn das Salz nicht mehr salzt. Ehrlich gesagt, ist mir zum ersten Mal richtig aufgefallen, dass da eine Verbindung ist zwischen den Seligpreisigen und Salzsein. Weißt du, Barmherzigkeit ist eine Waffe, die ist gewaltig. Weil unsere Welt ist es nicht. In unserer Welt geht es um Schuld. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Es fängt im Kleinen an, zwischen uns, und dann guck dir die Welt an. Wer ist schuld? Wer wirft die erste Bombe, der nächste und hin und her, wie die kleinen Kinder. Wie die kleinen Kinder. Barmherzigkeit ist ein Salz, ist eine Waffe. Eine Waffe, die uns zur Verfügung steht, ist die Kraft der Gnade. Demut, sich geistlich arm machen, ist die erste Seligpreisung, ist eine Waffe. Stell dir mal vor, die Politiker unserer Welt hätten diese Haltung. Ich achte den anderen höher als mich selbst. Überleg dir mal. Sofort wäre Frieden auf dieser Erde. Sofort würden die Lebensmittel anders verteilt. Sofort. Sofort. Das ist natürlich die Welt, aber es fängt mit uns an. Wenn du diese Waffe nutzt, ich stehe in der Gnade, ich kann meinen Bruder höher achten als mich selber, weil ich habe die Vergebung. Ich kann den Konflikt lösen mit meinem Bruder und meiner Schwester. Das ist okay. Ja, es hat mich verletzt, aber Mensch, Gott ist mit mir barmherzig. Ich gehe jetzt hin und löse das. Das ist die Kraft der Gnade, ganz praktisch. Ich überwinde meine Begierde zum Beispiel, zu sagen, ich will jetzt selbst mitleidig sein. Oder ich will jetzt Rache üben. Und die Gefühle hatte ich alle mit dem Brüder gegenüber. Alle. Aber die Gnade überwindet es. Da wird sie ganz praktisch für uns. Und wir sind auch aufgerufen dazu, sie wirklich zu nutzen und wirken zu lassen. Und mit dieser Kraft gegen unsere inneren Begierden zu kämpfen. Wirklich dagegen zu ringen. Und er sagt ja weiter am Schluss, er hat sich für euch selbst hingegeben, Vers 14, um euch von Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen, uns von aller Schuld zu reinigen und auf diese Weise zu einem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört. Das ist ein toller Gedanke. Ich gehöre Gott, wir gehören Gott. Es ist ja, im Neuen Testament wird viel mehr vom Wir geredet als vom Ich. Das ist noch ganz tief in unseren, auch in unseren Gemeinden noch drin, in unserem individualistischen Denken. Die Bibel redet viel mehr vom Wir im Neuen Testament als vom Ich, wir als Gemeinde, wir als Familie. Und wir gehören unserem Schöpfer. Und wir haben einen Auftrag mit der Gnade, nämlich
uns voll Eifer bemühen, Gutes zu tun. Auch das gehört zur Gnade dazu. Die Gnade, die mich motiviert, hart zu arbeiten. Das ist eine Kraft. Ich hoffe, es wird nicht still, weil ich harte Arbeit gesagt habe. Hart arbeiten. Hat im 1. Korinther 15, Vers 9 bis 10 geschrieben, ich bin der Geringste unter allen Aposteln. Dem vorausgeht, dass er sagt, Mensch, Leute, denkt an das Evangelium, wie ich es euch verkündigt habe. Damit fängt er dieses Kapitel an. Denkt daran. Jesus ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden. So habe ich es dir verkündet, dann ist er von 500 gesehen worden, von dem gesehen worden. Dann sagt er, denn ich bin der geringste Apostel, der ich nicht wert bin, dass ich Apostel heiße. Weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und das ist so eine Gratwanderung, eine Spannung ist es. Ja, manchmal arbeiten wir für die Gnade. Dann irgendwie hoffen, Gott liebt uns, mag uns oder wir sind gut genug. Und dann verlassen wir die Gnade, ehrlich gesagt. Dann verlassen wir diesen Weg. Aber sagt die Gnade, sagt Paulus, hat mir dazu verholfen, oder die ist es eigentlich, dass ich so hart arbeite. Es ist die Gnade. Es ist die Güte. Und der Paulus hat mehr gearbeitet, glaube ich, wie alle anderen. Wir sehen ja nur Ausschnitte aus seinem Leben im Neuen Testament. Aber was der Typ mitgemacht hat, ist unglaublich. Und du siehst in ihm immer so eine Freude, die da ist. Er redet viel über Freude, er redet viel über Jesus, er redet viel über Gnade. Die Bücher sind voll davon. Alle seine Briefe reden von der Güte Gottes. Alle seine Briefe reden, er schwärmt über Jesus. Weil er verstanden hat, Jesus ist es. Der hat mich gerettet. Weißt du, und wir wissen doch alle, weißt du, wenn das tief in unserem Herzen ist, dann sagen wir, hey Gott, hier bin ich. Wo kann ich was machen? Wo kann ich dienen? Wo kann ich helfen? Wenn wir aber anfangen zu sagen, ich muss die Gnade mir verdienen, ist mühselig. Ich rutsche da immer wieder hin, ganz ehrlich. Immer wieder rutsche ich hin, dann fange ich an, bei mir Gutes zu suchen. Ist müßig, ist ziemlich anstrengend. Ja, da finde ich Gutes, ja, aber ich finde auch genug anderes. Und das fällt mir relativ leicht von meiner Persönlichkeit her. Und dann muss ich immer wieder zurückgehen zum Zöllner. Und sagen, Gott sei mir gnädig. Danke, dass du mir vergeben hast. Amen. So, wem kann ich dienen? Und es ist ganz wichtig, mit der Gnade auch was zu tun, um die Gnade zu erleben. Weil die Gnade wird man nicht auf dem Sofa alleine erleben. Das ist ganz wichtig. Also Gnade ist kein intellektuelles Einreden, Umdenken, was mich erfüllt, wenn ich nur lange noch am Sofa sitze, darüber nachdenke. Es gehört dazu, zu meditieren, darüber nachzudenken, es zuzulassen, es anzunehmen. Mit Gott verbunden, weil sie die Zeit mit Gott verbringen, dass ich das zulasse. Das gehört dazu. Aber da, wo ich sie auslebe, werde ich sie auch erleben. Wirklich. Also wenn wir mit jemand gegenüber barmherzig sind, der uns tief verletzt hat, da erlebst du die Gnade Gottes. Wenn du jemand hilfst, der diese Gnade noch nicht kennt, der noch nicht sagen kann, mein Name ist im Himmel geschrieben, und du guckst zu, wie der sich verändert, du investierst da rein, du denkst, am Ende, wenn einer getauft ist, denke ich mal, wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Mein Leben hat einen Sinn, mein Leben hat einen Wert, weil ich jemandem helfen kann, Christ zu werden. Oder weil ich jemandem helfen kann, auch meinem Bruder, der Christ ist, dass wir gemeinsam ein Stück vorankommen. Weißt du, wir können endlich, sind wir frei dafür, unsere Gaben, unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist, was wir haben, zu nutzen für was Gutes. Endlich. Endlich für was Gutes. So wie ich gestrickt bin, muss ich mir das auch vornehmen. Was mache ich denn konkret? Ja, das ist wie beim Fitnessstudio. Du gehst ins Fitnessstudio oder bist angemeldet im Fitnessstudio für 2 Jahre. Ich war schon lange angemeldet und bin nie gegangen. Aber es fühlt sich trotzdem gut an, oder? Bist du im Fitnessstudio? Kennst du, oder? Du kannst in deinen Gedanken schwelgen darin, aber die Praxis sagt was anderes. Und ich brauche das für mich auch konkret zu werden, mir zu überlegen, wen will ich denn diese Woche ermutigen? Ganz konkret, in meiner Gruppe, in meinem Kreis. Also wem möchte ich diese Woche zeigen, dass ich in der Gnade stehe? Ganz konkret. Galater 5, Vers 6 heißt es, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Und der Glaube, das Vertrauen hängt eng mit der Gnade zusammen. Vertrauen in die Güte Gottes. Und heißt es hier, und das Einzige, was zählt, dass sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ich sage, ich stehe in der Gnade und ich lebe mir das aus. Und dann konkret, denk du über deine Gruppe nach. Mensch, weißt du, unser Leben ist doch voll. Also meins. Weißt, die Woche fängt an, du gehst arbeiten und hast das Treffen, redest mit dem, dann kriegst du den Anruf, mit Kindern ist dies los, Schule hat das und das. Weißt du, ist ja nicht so, wir haben gute Herzen, wir wollen Gott gefallen und Gott dienen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Aber das tägliche Leben raubt mir jede Menge Kraft. Und ich muss mir überlegen, wem will ich diese, am Anfang der Woche, wen kann ich ermutigen diese Woche in meinem Kreis? Mit wem will ich diese Woche, die gute Nachricht weitergeben? Wen kann ich mittags treffen auf meiner Arbeit? Wen kann ich an der Uni treffen? Wen kann ich abends einen Abend geben, dass ich ihm das Evangelium zeigen kann? Das kann sein, dass es einfach erstmal die Freundschaft ist, die ich mit ihm baue. Aber wir haben alle die Zeit dafür. Wir haben sie alle. Alle. Und ich glaube, wir wollen es auch alle. Aber ich merke, ich muss es organisieren. Ich muss es planen. Weil sonst holt das Leben sich das weg. Die Woche ist rum und ich habe viele gute Ideen gehabt, die ich machen wollte, aber es ist halt viel dazwischen gekommen. Was ist denn die Gnade, macht mich frei zu sagen, was will ich diese Woche machen? Wie wird mein Glaube sichtbar werden diese Woche? Und da muss man nicht die ganze Welt retten. Aber wenn du einem diese Woche, einem einzigen, die Güte Gottes zeigst, macht es in seinem Leben einen Unterschied. In seinem Leben macht es einen Unterschied. Wenn du sagst, einer in meiner Gruppe, in meinem Bibelkreis, der wird diese Woche aufgebaut, ermutigt und gestärkt in seinem Glauben. Das wird einen Unterschied in seinem Leben machen. Und das Tolle, dann erlebst du auch Gnade. Das hängt zusammen. Das ist verbunden miteinander. Nicht, ich warte, bis ich irgendwann die Gnade spüre und dann gebe ich mein Herz, sondern beides zusammen. Geschwister, wir sind wirklich fett gesegnet. Also unter uns, die sagen können, ich bin Jünger Jesu, ich bin Christ, ich bin getauft worden, heute Nachmittag für dich, kannst sagen, ja, mein Name ist in mir geschrieben. Ja, du kannst nach Hause fahren, jubeln in deinem Auto, wenn du rausschreien kannst, mach es in deinem Auto, wo dich keiner sieht. Mein Name ist im Himmel geschrieben. Was will ich damit machen? Wer wird das hören? Wen werde ich ermutigen? Werde ich aufbauen? Bade da drin, bitteschön. Ja, ehrlich, ich glaube, es ist erstaunlich, auch für München. Es ist erstaunlich manchmal, wir haben die Rettung und wir rennen durchs Leben wie Grableuchten. Manchmal. Und nicht, weil wir Grableuchten sind, weil wir uns bewusst sind, dass wir gerettet sind. Ganz am Schluss, ich war letztes Mal auf einer Beerdigung. Die war toll. Da ist ein Bruder gestorben. Nicht in München, in Augsburg. Ein Vater von einer Schwester. Und der hat Jesus vertraut und der hat sein Leben ausgelebt als Jünger Jesu. Ja, sein Schwiegersohn hat die Predigt gehalten und hat viel erzählt von ihm, was für eine Jugendarbeit der vor 40, 50 Jahren gemacht hat. Und es waren viele Leute im Saal, denen er geholfen hat, Christ zu werden. Und wir standen in Augsburg in dieser Kapelle war das und es war alles so ein bisschen so altertümlich. Ja, vorne war der Sarg, da war so ein Riesen. Eiserne Türen drumherum, die man auf und zu, was schon ein bisschen scary, auf und zu fahren konnte. Und über dem Sarg war ein Kreuz. Und der Stefan hat eine total inspirierende Rede gehalten über das Evangelium und darüber, wo der Bruder jetzt ist. Und wir saßen da, ich habe gegrinst, ich habe mich gefreut für den. Das ist Wahnsinn, der will keine Minute mehr zurückkommen. Keine Minute, bin ich mir sicher. Und du hast dieses Kreuz über dem Sarg gesehen, hast gesagt, okay, und egal, was er falsch gemacht hat, da oben, das ist seine Sicherheit. Jesus, der ist für ihn gestorben und es geht nicht darum, was hat er alles falsch gemacht. Er hat vertraut, dass Jesus ihm das vergibt und hat gesagt, mein Leben wird dazu dienen, um die Gnade weiterzugeben. Und das ist ein toller Tod. Und wir haben Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Prozess des Sterbens. Vom Tod habe ich keine Angst, aber vom Prozess des Sterbens. Aber ey, wir sollten uns doch freuen. Oder? Freuen können wir uns, weil der Name im Himmel geschrieben ist. Amen. Applaus